Ja, lieber Vater, und so danken wir dir jetzt für dein Wort. Danke, dass du da bist in unserer Mitte. Danke, dass du uns ansprichst in ganz unterschiedlicher Art und Weise heute Morgen. Danke für deine Anwesenheit. Wir sehen dich nicht. Das Wort sagt, du bist Geist. Danke, dass du als Geist unter uns bist. Schwer zu verstehen, aber du bist da. Danke dafür. Ja, eine Frage an euch heute Morgen. Ja, ihr seht hier so eine Skala von 1 bis 10. Und die Frage ist, wie geht es dir gerade? So jetzt gerade. Bist du eher tendenziell zufrieden, so im Großen und Ganzen, oder eher tendenziell unzufrieden? Oder vielleicht sagst du auch, ich bin unzufrieden. 10 heißt, ich bin zufrieden. Ihr könnt euch schon mal so ein bisschen einordnen, und zwar voll und ganz. 5 bis 10, ich bin eher zufrieden. Also da ist auch Unzufriedenheit da in meinem Leben. 1 bis 5, ich bin eher unzufrieden, aber ich will es mal nicht übertreiben. Wenn ich mir mein Leben so angucke, so ein bisschen Zufriedenheit doch ist auch da. Und 1 heißt, ich bin derzeit unzufrieden, und zwar komplett. So, vielleicht einfach mal so ein paar Sekunden drüber nachdenken. Wie geht es dir gerade? Und vielleicht beim Nachdenken gibt es da so ein paar Situationen, die gerade so angerauscht kommen. Ja, wo man denkt, boah, das macht mich eher unzufrieden. Und andere Situationen, wo man vielleicht gerade so sagt, das macht mich doch zufrieden. Ja, es gibt eine Zufriedenheitsformel, die kommt nicht von mir, sondern von einem Soziologen, der heißt Günther Wiswede, und der drückt das so aus: Z, die Zufriedenheit, ist EI durch ES. Also wer irgendwie so Sozialarbeit, Soziologie, irgendwas in dieser Form, hat das vielleicht schon mal gehört. Die Zufriedenheitsformel. Die Zufriedenheit ist seiner Meinung nach abhängig vom bisher Erreichten. Das ist EI, also der Ist-Zustand der Erwartungen, deiner Erwartungen. Zum noch zu Erstrebenden, das nennt er ES, also der Soll-Zustand deine Erwartung. Man könnte auch sagen, so wie es sein soll und so wie es ist. Ja. Die Formel besagt, dass die Zufriedenheit eines Menschen in einer direkten Abhängigkeit zu seinen erfüllten Erwartungen steht. Einfach gesagt heißt diese Formel, werden meine Erwartungen erfüllt, bin ich zufrieden. Ja. Und werden sie nicht erfüllt, bin ich unzufrieden. Deshalb, Frank, streng dich jetzt mal ein bisschen an. Ja, also Erwartungen halt. Wer also Lust hat, unzufrieden zu werden, kann ja auch sein, ne? Also das ist eine Zufriedenheitsformel, man könnte aber auch sagen, es ist eine Unzufriedenheitsformel. Warum? Denn wenn man viele Erwartungen hat an sich und andere, und die dann nicht erfüllt werden, dann sagt diese Formel, dann wirst du unzufrieden. Also Erwartungen an sich und andere, die nicht erfüllt werden, führen zur Unzufriedenheit. So, und diese Unzufriedenheit hat Folgen, nicht ganz so gute. Ich habe mal bei den Liber-Menta-Kliniken, das sind psychosomatische Kliniken, nachgeschaut, was die dann so zur Unzufriedenheit sagen. Und da heißt es, Unzufriedenheit ist eine Einstellung zu sich und anderen, bei der man sich unentspannt, mürrisch, unausgeglichen, frustriert und gereizt fühlt, auch Unruhe, Konzentrationsstörungen, schlechte Laune und teilweise Aggressionen können dabei auftreten. Also gerade hatten wir die Soziologie, jetzt haben wir die Psychosomatik. Unzufriedenheit. Aber wenn man ehrlich ist, das Gefühl der Unzufriedenheit, das kennt ja jeder von uns, mal mehr und auch mal weniger. Aber so richtig zufrieden sein, das fällt den meisten Menschen, die ich kenne, schwer. Wie sieht das bei dir aus? Ist das für dich eher leicht, zufrieden zu sein mit dem, was ist, mit dem, was vielleicht nicht ist, bei dir selbst und bei anderen? Oder fällt es dir eher schwer, zu sehen, was sein könnte und nicht ist? Große Erwartungen, die nicht erfüllt werden. Die eine oder andere Erwartung, die du vielleicht mal gehabt hast, Vorstellungen in deinem Leben, ja, und das ist bis heute nicht geschehen. Zufrieden wie denn auch? Wie soll ich zufrieden sein bei all den Herausforderungen des Alltags, könnte jemand sagen. Und überhaupt sind zufriedene Menschen nicht langweilig?
Kannst du zwischendurch das Bild ausmachen, es flackert zu deutlich, wenn du es gerade nicht brauchst.
Das Bild flackert, Entschuldigung. Zufriedene Menschen, sind die nicht langweilig? Geht da überhaupt noch irgendwas? Sitzen da, sind glücklich und zufrieden. Haben die überhaupt noch Ziele im Leben? Ist da noch ein Drive, irgendwie eine Motivation? Fragezeichen. Könnte man auch fragen, ne? Braucht man nicht eine Portion Unzufriedenheit als Motor für Veränderungen? Auch diese Haltung gibt es. Heute wollen wir uns einen Menschen in der Bibel anschauen, der eine tiefe Zufriedenheit in sich hatte, aber das war kein Langeweiler. Und interessant ist, die äußeren Umstände, die er so hatte, die waren gar nicht gut. Also eigentlich ist es unmöglich, dass so ein Mensch mit solchen Umständen so eine Zufriedenheit eigentlich haben kann. Und deshalb schauen wir uns diesen Menschen mal an. Und der Mann, dieser Mensch in der Bibel, der schreibt Folgendes: In allem sind wir bedrängt, er spricht von sich selbst, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Das hört sich schon mal irgendwie nicht so gut an. Schon mal gar nicht für uns in der westlichen Welt. Das passt irgendwie nicht. Und dieser Mann, der diese Zeilen geschrieben hat, der hat in seinem Leben sehr viel bewegt. Also jemand, der was vorangetrieben hat. Auch gegen Widerstände. Jemand, der viel Ungerechtigkeit und Leid erfahren hat. Auch das gehörte zu seinem Leben. Aber es war ein spannendes Leben, abseits von aller Langeweile. Und der eine oder andere weiß vielleicht schon, über wen ich hier spreche. Es handelt sich um Paulus, ja, den Apostel Paulus. Und der hatte eine wunderbare Fähigkeit, zufrieden zu sein, und zwar unabhängig von seinen Lebensumständen. Was für eine Fähigkeit. Im Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 11b, lesen wir Folgendes. Ich zitiere drei verschiedene Übersetzungen. Da heißt es: Ich habe gelernt, in jeder Lage zurechtzukommen und nicht von äußeren Umständen abhängig zu sein. Neues Leben, die Bibel, heißt das Gleiche. Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. So wird es da übersetzt und in der Elberfelder. Denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Worin ich gerade bin. Das sagt Paulus. Worin bist du gerade? Es ist eher der Mangel, vielleicht eher Überfluss. Gibt es Sachen, mit denen du gerade unzufrieden bist, haderst, Lebenssituationen, die dir Schwierigkeiten machen, zum Beispiel mit deinem Single-Dasein, du möchtest einen Partner kennenlernen. Und das ist schon lange Zeit jetzt nicht so der Fall gewesen. Und wenn da mal jemand da war, dann war das schon der komische Typ. Single-Dasein. Oder als Mann wünschst du dir das und es ist bis jetzt nicht da. Einige waren mal Single, jeder von uns irgendwann mal, und hat dann geheiratet. Haderst du vielleicht gerade mit deinem Verheiratetsein, mit deinem Mann, mit deiner Frau? Situationen, die dir immer wieder Mühe machen. Und dann habt ihr irgendwann Kinder bekommen, habt Seminare besucht mit Kindererziehung und habt dann feststellen müssen, die haben sich anders entwickelt. Haderst du vielleicht mit deinen Kindern, mit deiner Gesundheit? Da stehen so viele Textstellen von Heilung in der Bibel, aber das ist bei dir noch nicht eingetreten. Mit deinem Arbeitsplatz, auch da, vielleicht hast du studiert, ja, und musst jetzt ja irgendwelche Arbeiten machen und fragst dich so, warum eigentlich? Dafür habe ich studiert, für diese Tätigkeit, die ich jetzt hier mache. Oder du haderst mit deinem Älterwerden. Auch hier kommen nochmal Herausforderungen auf uns zu. Das kriege ich im Seniorenkreis mit, wenn man dann so 80 ist und älter, was da alles nochmal kommt. Oder es sind Menschen, die dir das Leben schwer machen und es teilweise gar nicht wissen. Manchmal nur von ihrer Art her, ja, unangenehm sind, Grenzüberschreiter sind, das aber gar nicht manchmal so sehen oder spüren. Wie gehst du mit deinen Erwartungen um? Wo die enttäuscht sind oder enttäuscht wurden, nicht erfüllt wurden. Paulus schreibt aus dem Gefängnis zu den Philippern. Ich möchte es noch einmal lesen. Aus dem Gefängnis, es ist nicht ganz klar, wo das war. Man geht aus, es war in Rom. Ja, und in Rom, habe ich mir jetzt nochmal ein Gefängnis angeguckt, da gibt es ein ganz bekanntes, sieht nicht gut aus. Ja, kann man sich nochmal angucken heute. Ja, so ein Kellerverlies, dunkel, ohne Licht. Da haben sie jetzt eine Kapelle reingebaut, ja, für Christen, eine christliche Kapelle. Es war mal ein Gefängnisraum. Und wenn ich mir vorstelle, dass man da so drin ist, dann frage ich mich, wie kann man das schreiben, was Paulus aus diesem Gefängnis den Philippern geschrieben hat? Wie geht das? Ich habe gelernt, in jeder Lage zurechtzukommen und nicht von äußeren Umständen abhängig zu sein. Welche Droge hat dieser Mann genommen? Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Was hast denn du da im Gefängnis? Denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Also, das ist schon schräg. Unglaubliche Worte. Wie kann man sowas schreiben? Wie schafft man das? Nicht von äußeren Umständen abhängig zu sein. Wie kann man, wie Paulus, im Gefängnis sein und sich damit begnügen? Wie kann man in so einer Situation Frieden finden, zufrieden werden? In Vers 12 geht es dann weiter, da schreibt Paulus, sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, also kenne ich. Ich kenne das, erniedrigt zu werden, gedemütigt zu werden, gemobbt zu werden. Als auch Überfluss zu haben, weiß ich, kenne ich auch. Ich kenne die 5-Sterne-Hotels, ich kenne das Buffet, wenn man denn da morgens rumläuft, ja, und hier ein Häppchen und da ein Häppchen und sich fragt, so viel kann ich gar nicht essen. Überfluss. Ich kenne das, in einem schönen Wagen hinten rechts zu sitzen, als Chef und als Chauffeur jetzt da rumgefahren zu werden. Nun, das hat Paulus so nicht erlebt, aber ich möchte das mal in die heutige Zeit transferieren. Überfluss. Das kenne ich auch. In jedes und in alles bin ich eingeweiht. Ich habe alles kennengelernt in meinem Leben. Wo ich zum Beispiel Pharisäer war, da ging es mir gut. Da war ich angesehen, auch akademisch angesehen. Da war ich wer. Sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich kenne beides, schreibt dieser Mann. Paulus kennt also nicht nur die schlechten Zeiten, sondern auch gute Zeiten. Er kennt Not und Wohlstand, Mangel und Überfluss genau wie wir. Und es sind nicht nur die Situationen des Mangels, die zu Unzufriedenheit führen können, das meinen wir ja manchmal so, nein, auch der Wohlstand, der Überfluss hat so seine Tücken. Menschen, die alles haben, sind nicht automatisch zufriedener. Wenn du denn dein Auto hast, merkst du vielleicht eine Zeit lang, wow, passt. Dann hast du irgendwann das zweite Auto und denkst dir, viel zufriedener bin ich jetzt auch nicht geworden. Und manche Familien von uns haben drei Autos, wenn noch Kinder da sind, vielleicht sogar schon vier. Menschen, die alles haben, sind nicht automatisch zufriedener. Laut dem Hamburger Zukunftsforscher Horst Opaschowski ist genau das Gegenteil der Fall. Ist das nicht interessant? Er spricht von einem Unzufriedenheitsparadox, das sich in Deutschland ausbreite. Er sagt, je besser es den Leuten gehe, umso schlechter sei die Stimmung. Ich weiß nicht, ob wir das so sagen können. Also es ist eine Forschungsarbeit, es ist ein Zukunftsforscher. Ja, er hat viele Menschen befragt durch alle Schichten. Also ich glaube, da ist schon was dran. Ich war mal eine Zeit lang in Afrika, das war sehr schön. Ja, und war dort mit den Leuten unterwegs. Auch im Dschungel, im Busch. Und alles, was diese Menschen wollten, war letztendlich da zu leben, wo ich lebe, in Deutschland. Fernseher zu haben, eine vernünftige Toilette und nicht zwischen den Brettern da ins Loch. Ja. Und so weiter und so fort. Bloß eins muss ich sagen, die Ausstrahlung, die diese Menschen auf den Gesichtern hatten, war schon interessant. Ich habe dann einen von denen eingeladen nach Deutschland, nach Münster. Wir waren dann, haben uns befreundet. Er ist nach Münster gekommen in Westfalen, eine Akademikerstadt, Universitätsstadt, eine reiche Stadt in Deutschland. Hat schon ein paar Preise gewonnen als lebenswerte Stadt Nummer 3 oder 2 in Deutschland nach Hamburg. Hamburg ist wohl Nummer 1. Und dann ist er in dieser Stadt, wir laufen da durch und sagt, Frank, was ist los mit diesen Menschen hier? Guck dir mal die Gesichter an. Ja, ist interessant. Also ich will damit sagen, Wohlstand ist auch nicht alles. Wir sehen, der Überfluss hat das ungute Potenzial, Unzufriedenheit zu fördern. Ist schon komisch. Meines Erachtens kann hier das Teilen, also anderen etwas Gutes tun, die wenig oder nichts haben, vielleicht eine hilfreiche Gegenmaßnahme sein. Philipper 4, Vers 11b. Ich habe gelernt, schreibt Paulus, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ich habe gelernt. Also Zufriedenheit war Paulus nicht in die Wiege gelegt. Das hat er nicht von Anfang an gehabt. Er hat es durch viele Lebenssituationen durchbuchstabieren, einüben müssen. Und ich glaube, das ist auch bei uns der Fall. Zufriedenheit kann man lernen, sagt der Text. Bloß wie schaffe ich das, in meinem Mangel nicht zu resignieren? Das ist immer leicht zu sagen. Wenn ihr euch eher so vorhin bei 1 bis 5 da irgendwo eingeordnet habt, ja, wenn man hier gerade im Gottesdienst sitzt und vielleicht Schmerzen hat, dann ist das leicht zu sagen. nicht neidisch oder bitter zu werden, wenn man sieht, was andere für ein Auto haben und was ich für ein Auto habe vielleicht. Wie schaffe ich es, in meinem Überfluss nicht immer noch mehr haben zu wollen? Ich bin als Einzelkind groß geworden, das ist gar nicht so einfach. Meine Großeltern haben ein Spielwarengeschäft gehabt. Das ist gar nicht so einfach. Ich bin eigentlich so aufgewachsen, Frank, es gibt immer mehr. Tja. Wie gelingt es mir, dieses Gefühl, es reicht immer noch nicht, zu überwinden? Und Paulus, der verrät uns dann in Vers 13 sein Zufriedenheitsgeheimnis und letztendlich ist es ein Perspektivenwechsel. Ist es ein Blick weg vom Mangel und auch der Blick weg vom Überfluss. Und er schreibt, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Auch das schreibt er im Gefängnis an die Philipper. Nichts ist mir unmöglich, vielleicht war er sogar an Ketten, hat man früher häufiger gemacht, ein Fuß an einer Kette. Und wenn dann noch eine Säule im Raum war, dann war man vielleicht an diese Säule auch noch angekettet. Auf dem Boden, wo man da sitzt, ist es nicht warm, es ist kalt. Und es könnte auch sein, dass dann so ein paar Tiere rumflitzen, Mäuse, Ratten, Spinnen, Schaben, Kakerlaken. Nur um das mal ein bisschen anschaulich zu machen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Das ist schon von einer anderen Welt, finde ich. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Und dieser Mensch schreibt einen Brief an eine Gemeinde in Philippi, um diese Gemeinde zu ermutigen, aus dem Gefängnis heraus, wo jeder sagen würde, den müssen wir mal besuchen. Da müssen wir mal den Günther Bitsch anrufen, Diakoniekreis, dass ein paar Leute da sind, die jetzt den Paulus besuchen und ihn ermutigen. Ja, weil der Junge, der geht unter, der verzweifelt in der Situation und an seinem Glauben. Und das Schöne ist, ja, damals gab es auch so einen Diakoniekreis, das hat man auch gemacht. Man hat den Paulus besucht, denn damals war im Gefängnis es nicht so, dass es da viel zu essen und zu trinken gab, sondern es waren die Angehörigen, ja, oder andere Christen, die dann diesen Menschen im Gefängnis versorgt haben. Und das hat man auch, Gott sei Dank, mit Paulus gemacht. Ich muss an so eine andere Textstelle denken, wo es heißt, hinschauen auf Jesus. Eigentlich heißt es im Griechischen, heißt es hinwegschauen. Was für ein herrliches Wort. Ich kann nur irgendwo hinschauen, wenn ich von etwas anderem wegschaue. Wenn ich in mein Smartphone schaue, dann gucke ich eben woanders nicht hin. Und teilweise merken wir schon, was das für eine Überwindung ist, was das für eine Kraft braucht, einen Perspektivenwechsel praktisch jetzt durchzuführen. Dass das praktisch wird. Hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Christus ist die Blickrichtung des Paulus im Gefängnis. Er findet Ruhe und Zufriedenheit selbst hier im Mangel. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Und es geht weiter. Diese Art der Zufriedenheit ist nicht in uns. Also ich kenne wirklich zufriedene Menschen, wo ich sagen muss, Hammer. Aber teilweise schon von ihrem ganzen Wesen her. Ja, im Großen und Ganzen genügsame Menschen. Trotzdem sage ich, diese Art der Zufriedenheit ist nicht in uns. Diese Kraft, von der hier gesprochen wird, der mich kräftigt, das ist nicht unsere eigene Kraft. Das heißt, wir können gar nicht von uns aus selber in diese Zufriedenheit reinkommen. Das ist mal meine These. Es ist eben nicht, streng dich an. Frank, du kannst zufrieden sein, schau dir doch mal dein Leben an. Sei zufrieden und dankbar. Das stimmt. Aber was ist, wenn ich es nicht bin? Was ist, wenn ich meinen Blick gerade auf Dinge habe, die nicht gut sind, die aber da sind, die real sind. Es ist eben nicht, reiße dich zusammen und sei dankbar und zufrieden, sondern alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Also diese Kraft, die muss uns gegeben werden. Die muss von außen kommen. Und es ist der Glaube an Jesus Christus. Nicht nur das für wahr halten, sondern dann auch in das Tun hineinkommen, der die Kraft tatsächlich in allen Lebenslagen gibt. Auch wenn man gerade Christ ist und das hört und sagt, Frank, ich muss leider sagen, ich bin Christ, aber trotzdem bereitet mir das Mühe. Diese Kraft, die Kraft des Glaubens, überwindet und versiegt nicht. Weil ihm Christus überwunden hat, er selber. Und diese Kraft, die ist auch in uns, in einem Christen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kann nur für mein Leben sagen, diese Kraft, die möchte ich in mir haben. Diese Kraft, die brauche ich. Und manchmal spüre ich sie mehr und manchmal weniger. Nach so einer Kraft, da möchte ich mich ausstrecken und sagen, Herr, ich brauche diese Kraft. Ich glaube an dich, aber ich bin gerade kraftlos. Und so eine Kraft, die möchte ich mir schenken lassen. Und zum Schluss dieser Predigt möchte ich noch einen Text lesen, der steht in Philipper 3, die Verse 7 bis 8. Und das ist ein Bekenntnis des Paulus und es ist extrem. Und trotzdem möchte ich, dass wir das mal an uns rankommen lassen. Wie Paulus hier dieses Bekenntnis schreibt, wieder an die Philipper im Gefängnis. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Das ist extrem. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, sagt eine moderne Übersetzung. Wow, heftig. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Danach hat er gestrebt. Danach hat er gelebt. Und wir werden damit mit dieser Textstelle auch herausgefordert, das als Gewinn anzusehen, der Glaube an Jesus Christus. Ich bete. Lieber Vater, danke, dass du da bist. Danke für deine Kraft, die in den Schwachen mächtig ist. Danke für die Zeiten des Mangels, auch wenn ich sie nicht mag. Und danke für die Zeiten des Überflusses, auch wenn ich all die Versuchungen darin sehe. Herr, ich bitte, erfülle du mich, erfülle du uns jetzt neu mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Herr, dass wir Frieden finden in dem, worin wir gerade sind, lieber Herr. Wir brauchen dich, Herr. Wir möchten dir bekennen, dass das nicht in uns ist. Herr, erfülle uns mit Kraft aus der Höhe.